Willkommen bei Medica, dem Podcast für Frauengesundheit. Hier dreht sich alles um Gesundheitsfragen zu Themen, die bewegen. Freu dich auf spannende Gespräche und inspirierende Inhalte mit deiner Gastgeberin Alexandra Keller. Dieser Podcast wird unterstützt von der Autowelt Innsbruck Denzel und Unterberger und dem Range Rover Evoque, dem SUV für starke Frauen mit Stil. Entdecke urbane Eleganz, die genauso vielseitig ist wie du.
Heute bin ich zu Gast bei Andreas Oberhofer, der sich als Arzt unermüdlich darum bemüht, die Menschen ganzheitlich zu erfassen und sie mit großem Respekt vor der faszinierenden Einheit von Körper, Geist und Seele zu therapieren bzw. zu heilen. Wir werden uns über Homöopathie und das Ähnlichkeitsprinzip unterhalten, doch bevor wir das tun, kannst du dich kurz vorstellen, lieber Andreas, wer bist du, was machst du und was treibt dich an?
Das ist ein philosophischer Einstieg. Wer bin ich? Als erstes einmal möchte ich mich bedanken für die Einladung zu dem Gespräch.
Gerne.
Also, wer bin ich? Ich bin Arzt mit Begeisterung. Und begonnen hat es aber so, dass ich eigentlich Künstler werden wollte. Mhm. Und das war natürlich aus finanziellen Gründen nicht möglich, dann nach Wien zu gehen. Es war vollkommen undenkbar. Und dann habe ich herumgegrübelt und habe mir gedacht, ich mache das, was der Kunst am nächsten kommt. Und so betrachte ich die Medizin und das Arztsein, so wie ich es lebe.
Als Heilkunst.
Als Heilkunst, ganz genau. Und ich bin jetzt seit über 45 Jahren Arzt und davon 40 Jahre in der eigenen Praxis und habe schon von Beginn an parallel das klassische Medizin und komplementäre Medizin eigentlich gemacht, betrieben, wenn man so sagen will. Und diese Verbindung dieser beiden Richtungen ist ja nicht ganz einfach, aber es hat sich mehr und mehr gefügt und das ist für mich zu einer Einheit geworden.
Mhm. Schön. Ja. Unser Thema ist ja Frauengesundheit eigentlich und Homöopathie hat ja im ersten Blick macht keinen Unterschied wegen dem Unterschied. Also ja. Meinten so. Aber dass Frauen auf vielen Ebenen anders ticken als Männer, ist eine Erkenntnis, die eigentlich nur mit schleppender Langsamkeit in der schulmedizinischen Welt gewürdigt wird. Wie begegnet die Homöopathie dem Unterschied?
Das ist sicher eine sehr, sehr, sehr komplexe Frage. Mhm. Weil einerseits geht es darum, dass man als Arzt einfach Menschen behandelt. Und wenn man Menschen behandelt, dann macht man eigentlich nicht unbedingt einen Unterschied zwischen Mann und Frau, solange sie gesund sind. Weil Mann und Frau sind als Mann und Frau einfach Wesenheiten, die unterschiedlich sind. Das weiß man, ich habe da selber drüber gearbeitet. Das heißt, speziell die Wahrnehmung verändert sich zwischen Mann und Frau und auch mit den Hormonen. Aber in dem Moment, in dem Mann oder Frau krank werden, geht der Homöopath natürlich auf die Symptome ein. Und damit nimmt er die Frauen- oder mannspezifischen Symptome sowieso als Zentrum seiner Anamnese, seiner Diagnose und seines Wirkens und auch der Behandlung. Aber es ist nicht so, dass es Rubriken gibt, das ist nur für die Frau oder das ist nur für den Mann. Ich habe das irgendwann einmal angeschaut. Henri Voisin, das ist ein ganz berühmter französischer Homöopath gewesen, von dem ich sehr, sehr viel Wissen bezogen habe aus seinen Büchern. Also ein unglaubliches Werk. Der hat, glaube ich, in einem Buch mit also mehreren hundert Seiten, hat eine halbe Seite über Mittel für Frauen. Mhm. Also es geht einfach um den kranken Menschen. Und da ist die Symptomatologie sowieso individuell und wird damit auch das Weibliche und das Männliche mit einbeziehen. Und ich glaube sowieso, dass im Grunde des Wesens diese ganzen vielen Schichten des Mann- und Frauseins von der genetischen vom genetischen Geschlecht bis zur Phänotypologie, wie schaut man aus, und vom sozialen Geschlecht und so weiter. Das ist auch neben diesen äußeren Merkmalen ein emotionales Geschlecht gibt. Über das arbeite ich jetzt seit 15 Jahren. Mhm. Man kann es beweisen. Mhm. Und es gibt Anteile, die man auch herausarbeiten kann. Und es ist so, dass Männer durchaus weibliche Anteile haben und die fluktuieren, sich vergrößern und verkleinern und teilweise so emotional den ganzen Mann erfassen. Und mhm. umgekehrt genau das Gleiche gilt für die Frau. Also die haben männliche Anteile, die unterschiedlich stark ausgeprägt sind und sich permanent auch in Veränderung befinden.
Das ist eine unglaublich spannende Geschichte, oder? Also das klingt nach große Welt.
Ja, das ist unheimlich spannend und deswegen lasst es mich auch nicht los.
Mhm. Ein Thema, das ja doch speziell Frauen betrifft, weil nur sie gebären können, sie ist eben zum Beispiel die Schwangerschaft. Gibt es da Fragen, die Homöopathen, Homöopathinnen speziell stellen, wenn eine Frau schwanger ist, wahrscheinlich auch Probleme hat, weil sonst würden sie auch nicht einen Arzt konsultieren. Aber was sind so Themen, die Homöopathen bewegen, wenn eine Frau schwanger ist?
Ich habe da ganz eigenen Start gehabt mit Geburtshilfe, weil Geburtshilfe hat mich von Anbeginn sehr fasziniert. Mhm. Also als ich begonnen habe und habe in Melk gearbeitet, da habe ich über Monate gleichzeitig sozusagen den Piepser gehabt für Notfälle in der Chirurgie, Unfallchirurgie und in der Geburtshilfe. Mhm. Und Hebammen haben mich jederzeit holen können. Und da war einmal die Situation, dass ich mit einer Frau irgendetwas, also gesprochen habe, etwas erklärt habe, mit einer Schwangeren. Und dann hat die ganz forsch und fast böse gesagt, sie brauchen da überhaupt nichts sagen, weil sie sind ein Mann, sie kennen sich nicht aus. Dann war ich etwas konsterniert und habe dann verstanden, dass sie da zum großen Teil natürlich auch recht hat. Mhm. Auf der anderen Seite ist es ja Gott sei Dank auch nicht so, dass man als Arzt krank werden muss, um Krankheit zu verstehen. Schwangerschaft ist sicherlich ein unglaubliches Erlebnis, das ich als Mann nicht verstehen kann, nicht begreifen kann, ich kann es nur bewundern. Und als allererstes würde ich natürlich bei einer Schwangeren genau das Gleiche tun wie bei jedem anderen Patienten, ich würde fragen, wie geht's Ihnen? Mhm. Aber da kommt auch wieder das Gleiche zum Tragen. Eine gesunde Schwangerschaft ist ja kein krankhafter Zustand. Und damit geht es immer darum, dass man sich auf die Symptome verlässt, wenn etwas auftritt. Aber was ganz wichtig ist, und da ist natürlich die Homöopathie auch sehr stark, dass man, ich bin auch Präventologe, dass man fragt, wie war das, waren Sie schon mal schwanger und hat es da Probleme gegeben? Mhm. Abortus, Frühgeburt, sonst irgendwelche Themen bis hin zur Psyche, das ist ja ein großes Thema, das immer stärker in den Vordergrund tritt. Und dann kann man natürlich vorbeugend was tun. Mhm. Und das ist sehr, sehr, sehr hilfreich und sehr zielorientiert.
Wenn du was tust, verbindest du ja die zwei Welten. Also du bist nicht nur nur Homöopath, unter Anführungsstrichen, auch nicht nur klassischer genau. Mediziner, sondern du verbindest die beiden Welten. Macht dir das zu einer Art Heilkünstler, so wie du vorhin gesagt hast, der ein ganzes Bild des Menschen zeichnen kann? Und welcher Wissens- oder Erkenntnisdurst hat eigentlich den Ausschlag dafür gegeben, dass du dir deine Richtung gesucht und gefunden hast?
Ja, ich sehe einfach, ich glaube, man kann, das ist wie mit einem Edelstein. Also wenn man so in die Facetten eines Kristalls hineinschaut, je mehr man Facetten anschaut, umso heller leuchtet dieser Edelstein. Mhm. Und wenn man den Menschen mit seinen Krankheiten und seinen Besonderheiten anschaut, dann ist es natürlich umso faszinierender, je mehr Seiten man betrachtet. Und wenn man versucht, eine Krankheit oder Beschwerden von mehreren Seiten her anzugehen, dann ist in meinen Augen die Erfolgsquote einfach höher. Mhm, weil man einfach auch Dinge zu fassen bekommen kann in einem Zustand, wo sie noch nicht richtig strukturell manifestiert sind. Mhm. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und begonnen hat das Ganze eigentlich während des Studiums. Also ich habe ganz normal begonnen, Medizin zu studieren und habe dann, also da war ich so zwischen 18 und 20, ein schweres Asthma bekommen. Mhm. Und ich weiß, wie sich das anfühlt. Mir wird jetzt schon wieder ganz, ganz anders, wenn ich darüber nachdenke und mich zurückerinnere. Das heißt, ich weiß, wie das ist, wenn man in der Nacht im Bett sitzt, wenn man in der Nacht um Mitternacht herumspazieren geht, weil man keine Luft mehr bekommt und alle solche Sachen. Das war eine ziemlich schreckliche Zeit und damals waren die Medikamente dementsprechend natürlich viel mehr mit Nebenwirkungen behaftet als heute. Heute muss man das wirklich sagen, kann man das sehr, 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 sehr gut schulmedizinisch behandeln, ist überhaupt keine Frage. Damals war das nicht so locker der Fall. Und da hat es sich ergeben, dass ein Homöopath in der Nähe war und ich habe das mitbekommen und wir haben dann sozusagen ein homöopathisches Gespräch gehabt, da hat man homöopathisches Mittel verschrieben. Mhm. Und zwar, ich habe das ja alles erst nachher begonnen zu verstehen, und zwar in einer Hochpotenz, die ich jeden Tag genommen habe. Und innerhalb von 1-2 Monaten war das Asthma verschwunden. Mhm. Das war wirklich weg und das war Monate gehabt. Das war wirklich, das war eine tägliche Pein. Das war schrecklich. Und dann habe ich natürlich begonnen, mich mit der Sache zu beschäftigen. Und das Interessante war, was ganz, ganz, für mich war das dann extrem überzeugend, weil ich war ein sehr reiselustiger Mensch. Das heißt, ich war kaum als eine Möglichkeit gegeben, war ich auf Reisen. Mhm. Autostoppend unterwegs bis nach Gibraltar und durch ganz Europa. Und nach dieser Zeit, nach diesen paar Monaten Therapie, hat mich meine Reiselust komplett verlassen. Also ich habe mir gedacht, sehr seltsam, wirklich seltsam. Ich mag überhaupt nicht nirgends mehr hinfahren, interessiert mich nicht mehr. Und dann habe ich mich natürlich begonnen zu beschäftigen mit Arzneimittellehren und dieses Mittel nachgelesen und da steht drinnen Reiselust, unglaubliche Reiselust. Also ein Lungenmittel mit den Symptomen, wie sie gehabt habe, ja. Diesen Asthma-Symptomen und hat aber zusätzlich als Komponente gehabt eine Reiselust. Und Reiselust hatte ganz viel auch mit Flucht zu tun. Mhm. Und dieser Fluchtgedanke, da bin ich dann schon draufgekommen, hoppla, das hat mit mir auch was zu tun. Also es war ein ganzes Konglomerat von Dingen, die dann zusammengepasst haben und die mich dann in diese Homöopathie hineingeführt haben. Es war dann eine gewisse Zeit, wo ich dann nicht mehr gewusst habe, wer bin ich jetzt? Schulmediziner? Studiere? Bin ich Student? Oder bin ich Homöopath? Oder was will ich werden? Ich habe das dann ein Jahr lang gelassen, das ganze Studium. Aber natürlich mich homöopathisch extrem weitergebildet. War bei Doce in Wien, Zimmermann in München, da hat es damals noch homöopathische Abteilungen an Krankenhäusern gegeben. Und habe dann als Student schon bei den eigentlich letzten fortgeschrittenen Klassen in der Homöopathie-Ausbildung Vorträge geben durfte. Ich habe da einen Mentor gehabt, den Dr. Martin Stübler. Er hat sehr viele Bücher geschrieben, unglaublich, unglaublich toller Arzt. Mhm. Und über die Menschen habe ich eigentlich dieses Arztsein erlebt. Und habe auch erlebt, dass Arztsein und nur Medizin zu betreiben, und das ist nur, und natürlich unter Anführungszeichen, Medizin ist immer ein sehr schweres Geschäft. Das ist also nichts, was lustig ist. Dass es da doch Unterschiede gibt und andere und verschiedene Wege, wie man sich dem Ganzen nähern kann. Und ich habe dann irgendwann beschlossen, also Medizin ist für mich unverzichtbar, also auch die universitäre Ausbildung, weil ich das auf gar keinen Fall ohne ein wirklich fundiertes Basiswissen machen will. Und dazu stehe ich heute. Das heißt, ich bin ein vehementer Gegner von Amateur-Dasein in der Medizin. Das ist für mich eine Profession, die wirklich, wirklich verantwortungsvoll gelebt werden muss und damit einfach das Zentrum des Lebens darstellen muss. Das kann man nicht am Wochenende machen. Also das ist meine Meinung. Ja, und das ist also mein Zugang zur Homöopathie, die mich dann von dem Asthma gerettet hat. Und auf der anderen Seite hat mich die Schulmedizin am Leben erhalten, weil ich habe dann vor, das ist ja auch 20 oder 30 Jahre her, eine schwere Sepsis gehabt und ohne Schulmedizin würde ich nicht mehr leben. Das heißt, ich bin da fast über diese Sepsis mit Compartment-Syndrom fast verblutet. Ich habe über 200 Blutkonserven gekriegt. Und an dieser Stelle danke allen die Blutspenden. Wirklich.
Also du hast im Grunde wirklich beides am eigenen Leib erfahren, also beide die Kunst beider Welten ganz am eigenen Leib erfahren und die haben dich auch leben und überleben
lassen. Ganz genau, ich bin auch operiert worden, das heißt, ich habe Operateure erlebt, die Künstler sind. Ganz, ganz, ganz dankbar bin ich meinem Intensivmediziner und Anästhesisten, weil das unglaubliche Leistung war. Also und am meisten bedanke ich mich bei meiner Frau.
Ja, das sind, das sind unglaubliche.
Ja, und dann erleidet man natürlich etwas und dann kann man vielleicht Leiden und Leidenschaft und Arzt sein irgendwo besser verbinden, wobei ich keinem Arzt das wünschen würde, dass, dass er deswegen ein Leiden haben muss. Ja, also das muss man nicht. Definitiv kann man als Arzt und sollte man als Arzt gesund sein. Das ist die bessere Lösung.
Es klingt nach großem Respekt und großer Demut eigentlich auch vor dem, was passieren kann und was, wie man den Dingen begegnen und wie man.
Ja, genau. Kann, Matthias Dorce, das war ja mein großer Lehrer in Wien, der hat ja immer gesagt, das Allererste ist die Demut zum Beispiel. An der Herangehensweise, an den Patienten, zum Patienten und an den Patienten.
Spannend. Was mir, ich habe es vorhin auch schon erwähnt, was mir im Rahmen unseres heutigen Post-Podcast-Gespräches besonders interessiert, ist das sogenannte Ähnlichkeitsprinzip. Dass das Ähnliche heilt, hat schon Hippokrates, der Vater der Medizin und Patron des Arztgelöbnisses, erwähnt. Was ist das Spannende an diesem Prinzip?
Ja, das ist eigentlich eine ganze Welt. Das ist eine ganze, ganze große Welt. Es gibt ja diese Prinzipien. Auf der einen Seite, Hippokrates hat das wirklich so geschrieben, dass eine Erkrankung und ein Heilmittel Ähnlichkeiten hat. Also ich kann das jetzt nicht wirklich sagen, aber das ist wirklich, ich habe es nachgelesen mehrmals. Und man kann also mit dem Gleichen oder manchmal so mit dem Ähnlichen oder mit dem Gegenteil heilen. Und da gibt's ja diese Heil, man kann fast sagen Anweisungen. Also contrariis curentur, also man kann mit dem Gegenteil heilen. Equalia equalibus curentur, also man kann mit dem Gleichen heilen. Das wäre also Isopathie, also nicht Homöopathie. Und Homöopathie similia similibus curentur, man heilt mit dem, man möge mit dem Ähnlichen heilen.
Ja.
Und diese drei Welten schließen sich nicht aus. Was ich so als Problem in der heutigen Welt sehe, ist dieses fast überwiegende Orientieren an einem Dualismus. Das heißt, wenn eine Sache stimmt, dann muss die andere falsch sein. Und die Welt ist aber nicht wirklich so. Sondern die Welt ist eigentlich viel mehr polar aufgebaut, wo man sagt, das eine bedingt das andere und das eine wird stärker und das andere wird schwächer. Und in dieser polaren Welt, das ist wie bei einem Magneten, der Nordpol und Südpol, kann man sich eigentlich einem Problem immer von zwei Seiten nähern. Entweder sozusagen von der Gleichpoligen oder von der Gegenpoligen. Das würde diesem Prinzip, das Ähnliche heilt das Ähnliche. Und daher kommt auch der Begriff Homöopathos, das ähnliche Leiden.
Ja.
Das ist dieses Ähnlichkeitsprinzip.
Der Samuel Hahnemann, Begründer der Homöopathie, hat unendlich viele Gifte getestet, um die Symptome zu beobachten und mit ähnlichen Krankheitssymptomen vergleichbar zu machen. Kannst du vielleicht am Beispiel von Eisenhut, einem der giftigsten Gifte überhaupt, erzählen, welche Symptome auftreten bzw. damit behandelt werden?
Ja, das Eisenhut ist ein ganz ein tolles Mittel natürlich. Das ist Aconitum napellus. Hast auch Sturmhut. Stubenhut passt auch deswegen sehr gut, weil es unglaublich stürmisch ist. Das ist die giftigste Pflanze in Europa, kann man sagen. Das ist eine Rübengewächsart. Und recht wenig ist wirklich tödlich. Für Pferde ist es noch viel tödlicher. Mhm. Und einer meiner bedeutenden Lehrer, Rudolf Luri, ein Schweizer, der hat in der Homöopathie von Hahnemann wieder die LM-Potenzen eingeführt, also ein Wissenschaftler und unglaublicher Arzt, hat einmal ein ganz tolles Beispiel, ganz am Anfang meiner homöopathischen Laufbahn, kann man sagen, erzählt. Und zwar ist eine Mutter mit dem Sohn gekommen, mit einem unglaublich starken Husten. Mhm. Und der hat ein paar Monate schon angehalten. Und natürlich ist auf die verschiedenen Dinge eingegangen, aber das Leitsymptom, also das prägende zentrale Symptom, nachdem man eigentlich die Mittelwahl dann getroffen hat, war dieses Gewaltige. Er hat gesagt, der Husten ist gewaltig. Mhm. Und der Stubenhut ist gewaltig. Er wächst unheimlich schnell, ist die giftigste Pflanze. Und er hat natürlich mit einer Hochpotenz behandelt, wobei diese Potenzierung und Verdünnung ja nicht zu den Grundprinzipien der Homöopathie gehört. Mhm. Die Grundprinzipien sind eigentlich das gleiche, das Ähnlichkeitsprinzip, ja, und die Arzneimittelprüfung am Gesunden. Und mit dieser Hochpotenz, weil man kann natürlich Aconit nicht als konzentriertes Gift geben.
Wer verurteilt?
Genau. War dieser Husten innerhalb von kürzester Zeit weg. Mhm. Und Aconit ist so eigentlich dieses gewaltige erste Mittel, das bei ganz vielen akuten Erkrankungen wichtig ist. Also wenn jemand ganz plötzlich schlagartig zum Beispiel Fieber kriegt und typischerweise dieses Fieber trocken ist, also das ist die Phase, in der der Patient noch nicht schwitzt. Wenn das begleitet ist von Unruhe, Angst, Furcht, dann ist Aconit angezeigt und damit kann man ganz häufig, bevor man überhaupt noch weiß, in welche Richtung sich diese Erkrankung entwickelt, mhm, kann man das eigentlich schon entweder überhaupt schon wegbringen und stoppen oder dann so weit abschwächen, dass dann zum Schluss nur mehr ein leichter Infekt dann weiter Bestand hat und dann leicht zu kurieren ist. Mhm. Also es ist ein Mittel, das ganz unglaublich starken Beschwerden hat, Trigeminusneuralgien zum Beispiel. Mhm. Das ist ein typisches Mittel, das man da geben kann. Und ganz typisch bei Trigeminusneuralgien oder auch beim Husten ist die Causa. Die Causa aus der Homöopath geht ja ganz häufig nach dem, wann hat es begonnen, wie hat es begonnen, ja, was war am Anfang, was ist der Beginn. Und der Beginn kann, oder beim Aconit sehr häufig, ein kalter Wind sein. Mhm. Also dieser ganz starke, plötzliche kalte Wind macht eine Trigeminusneuralgie, macht einen massiven Husten. Und es gibt, ich habe letzte Woche einen Patienten gehabt, der so ein Symptom mir erzählt hat. Aconit hat zum Beispiel typisch, es tritt natürlich eher selten auf, aber wenn es auftritt, dann ist es für dieses Mittel und für ein paar andere typisch eine unmittelbare Todesangst. Der sagt dann, jetzt stirbe ich. Der sagt den Tod voraus. Letzte Woche habe ich einen Patienten gehabt, der ist regelmäßig um zwischen 2 und 3 in der Nacht aufgewacht und sagt, und jetzt stirbe ich. Er hat dann ein anderes Mittel bekommen, aber das ist etwas, was auch ganz typisch ist für Aconit. Also diese Todesfurcht. Also ein ganz gewaltiges Mittel, das auch unwahrscheinlich rasch helfen kann.
Ja. Yeah. Denn das ist die giftigste Pflanze, gell? Das ist
ja, in Europa die giftigste Pflanze.
Ja, ja. Ja. Die China-Rinde und ihre Heilwirkung bei Malaria war bei Hahnemann so etwas wie ein Trigger für die Erkenntnis, dass nicht gegen, sondern mit der Krankheit gearbeitet werden sollte. Das klingt auch weniger kämpferisch, ist es das?
Ja, sagen wir vielleicht, das ist ja sehr schwierig, gell? Weil mit der Krankheit zu arbeiten, sozusagen Partner der Krankheit zu werden, ist für einen Arzt schwierig. Sag ich mal schon ganz, ganz ehrlich. Aber ich glaube, es gibt ein Prinzip, mit dem die Homöopathie arbeitet und mit dem die Schulmedizin überhaupt nicht arbeitet. Und das ist die Lebenskraft. Mhm. Und mit der natürlich arbeite ich sehr, sehr gern, weil ich glaube, das ist die Kraft, die es gilt zu mobilisieren und sozusagen dieser Kraft zu zeigen, was sie tun kann und wogegen sie sich wehren soll. Es ist ja oft einmal wirklich so, und man versteht das bei Immunerkrankungen, wo sich der Körper nicht mehr wehren kann, dass der Körper zwar etwas tut, aber der weiß nicht mehr, was er tun soll. Mhm. Ist hilflos. Mhm. Und wenn man dann mit Mitteln, die genau zu diesem Krankheitsbild passen, und da sage ich jetzt einfach die Lebenskraft, zum Beispiel stimuliert, dann setzt sich da etwas wieder in Bewegung, wo eine Heilung einfach wesentlich besser machbar ist. Von Heilung rede ich sowieso nicht wahnsinnig gern, weil Heilung ist etwas, was immer so wieder diese Dualität beschwört. Es gibt entweder Gesundheit oder es gibt Krankheit. Und es gibt keinen ganz kranken Menschen, es gibt keinen ganz gesunden Menschen. Das ist meine Überzeugung. Mhm. Und es gibt Leute, die haben diese zwanghafte Vorstellung von Gesundheit. Zum Beispiel letztes Jahr eine Patientin, sie hat irgendeine Viruserkrankung gehabt und war wieder vollkommen gesund und hat dann gesagt, nein, das geht nicht, weil sie hatte dann ein IgG, das ist sozusagen wie eine immunologische Erinnerung, die man im Blut schon Jahre, Jahrzehnte nachher noch feststellen kann. Mhm. Das kann sie nicht haben. Da habe ich gesagt, ja, aber das ist einfach wie eine Narbe. Das ist wie eine immunologische Narbe. Die kann man nicht ungeschehen machen. Man kann die Zeit nicht plötzlich zu einem Nichts machen. Ja. War da. Mhm. Und das ist das Problem, das aus dieser Polarität, aus diesem Dualismus entsteht. Krankheit ist böse, Gesundheit ist richtig. Weil meine Meinung, es ist so eigentlich meine innere Meinung, es kann keine Gesundheit ohne Krankheit geben. Mhm, ja, weil ich muss mir in irgendeiner Weise orientieren. Und ohne Orientierung, wenn ich sage, okay, eigentlich, ich weiß, Rauchen ist etwas vom dümmsten, blödesten, ungesundesten, was es gibt, dann habe ich eine Möglichkeit, mich von dort weg zu orientieren. Mhm. In dem Moment, wo ich sozusagen, und dann gehe ich automatisch auf diesem Weg in Richtung Gesundheit.
Ja.
Und dadurch bin ich sozusagen in diesem Spannungsfeld der Polarität, bin ich frei und ich falle aber nicht unbedingt immer nur, jetzt bin ich sozusagen im Schwarzen, jetzt bin ich in der Schuld, weil es ist ja auch etwas, was mit Krankheit häufig da verbunden wird. Mhm. Ich bin schuld dran, was habe ich falsch gemacht? Eine Krankheit zu bekommen, so hat das Hippokrates schon gesagt, ist natürlich immer die Summe von vielen kleinen Themen, die man im Leben getan hat. Und deswegen hat man die Möglichkeit, auf diesem Weg wieder umzukehren. Sofern man ein bisschen Glück hat. Gell?
Ja. Also das. Ich meine, das ist ja überhaupt das Schönste, oder? Das geht genau das Wissen, ja. dass man es auch wieder rückgängig machen kann.
Ja.
Dass es nicht bleibt und dass auch nicht ein.
Nicht alles, gell? Man darf ja keine Dings versprechen, aber man kann ganz, ganz, ganz viel tun im Leben. Sollte man auch. Und man das Leben versuchen, in den Griff zu kriegen, sobald es möglich ist.
Du hast vorhin schon erwähnt, es ist eine sehr, sehr komplexe Diagnose oder tiefgreifende Diagnose notwendig, um auch Ähnlichkeiten quasi auszuloten, also um dem Ähnlichkeitsprinzip dann auch kunstfertig zu huldigen, sozusagen im Sinne des Patienten. Dabei spielen ja allerlei Gemüts- und Körperzustände eine Rolle. Haben die möglichen Zustände sich in den letzten bzw. den ersten knapp 130 Jahren der Homöopathie stark verändert? Oder ist es, kann man da im Lehrbuch bzw. im Handbuch, in den Repertorien weiterhin die gleichen Zustände finden wie vor 130 Jahren?
Na, man kann das absolut gleich finden. Das heißt, es hat sich jetzt an der Vielfalt der möglichen Symptome nichts geändert. Mhm. Die sind nach wie vor da und die kommen unterschiedlich häufig vor. Und an der Häufigkeit hat sich ein bisschen was geändert, weil es natürlich seltener zum Beispiel Frauen gibt, die jetzt wegen irgendeiner Kleinigkeit einfach in Ohnmacht fallen auf gesellschaftlichen Ereignissen.
Und Riechsalz braucht.
Genau, und dann ein Riechsalz braucht. Richtig. Das gibt es einfach seltener, weil sich die Gesellschaft verändert. Mhm. Und das ist genau das Gleiche, wenn sich das Klima verändert. Wir sind jetzt genau in einem solchen Wechsel drin. Dann wachsen andere Pflanzen und genauso gut kommen andere Symptome in den Vordergrund. Mhm. Das heißt, es verändert sich was an dem Gesamtbild in der Gesellschaft, würde ich sagen. Aber die Fülle an Symptomen und an Problemen, das ist nach wie vor gleich. Mhm. Also man findet seltene Symptome immer wieder einmal, wo man sich sagt, aha.
Mhm. Ups.
Genau.
Mhm. Auge um Auge, Zahn um Zahn, also auch in der Bibel wird es dem Ähnlichkeitsprinzip gehuldigt, selbst wenn es dort darum geht, Willkürlichkeit in der Bestrafung einzudämmen eigentlich. In der Schulmedizin taucht das Ähnlichkeitsprinzip etwa bei der Behandlung und Heilung von Allergien auf. Was passiert da?
Ja, zuerst einmal zu diesem Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist also ein altbiblischer Spruch. Mhm. Und in meinen Augen, weil mich das natürlich mit diesem Ähnlichkeitsprinzip natürlich immer schon beschäftigt hat, das ist ja so, und das ist, glaube ich, einfach ein Irrtum, dass viele Leute das als Handlungsanweisung sehen. Sozusagen, der eine hat mal da eine rein, nachher haue ich ihm auch eine rein. Ich meine, wir leben nicht in einer solchen Zeit des kriegerischen Austausches, speziell so im wirtschaftlichen Bereich und auf vielen verschiedenen Ebenen, leider. Sondern ich glaube, das ist einfach eine Beschreibung.
Mhm.
Das ist nichts, das ist keine Handlungsanweisung. Wenn der eine das tut, muss ich ihm das Gleiche tun, sondern das ist eine Beschreibung. Und das ist auch das, was der Newton dann irgendwann einmal in einem seiner Gesetze, ich glaube im dritten, weiß ich aber nicht genau, ich glaube schon das dritte, beschrieben hat, jede Kraft erzeugt eine Gegenkraft. Und das ist diese einfach eine biblische Beschreibung eines physikalischen Gesetzes.
Mhm.
Und wenn ich von dem weiß, dann kann ich ja als intelligenter Mensch das betrachten und sagen, okay, und das mache ich jetzt nicht.
Ja.
Und wenn ich aber meine, ich muss das machen, dann bin ich ja kein freier Mensch mehr. Also das heißt, ich sehe es einfach als Wissen, um die Wirkung von Kraft, dass eine Gegenkraft entsteht. Das heißt, wenn ich einen Hund habe und die ziehe, dann zieht der Druck.
Ja. Ja.
Und je nachdem, wie stark der Hund ist, ist man dann entweder der Verlierer oder der moralische Verlierer, wenn man so ein kleines Hündchen am Hals hinter sich herzerrt.
Mhm.
Aber generell ist es so, natürlich, dass dieses Ähnlichkeitsprinzip, und das ist dann eher aber dieses Equalia Equalibus, das Gleiche und das heilt das Gleiche, in der Schulmedizin wird natürlich verwendet.
Ja.
Für Impfungen. Und dieser Ursprung dieses Impfgedankens, das geht ja schon recht lang zurück, das hat der Hahnemann schon in seinem Organon geschrieben.
Mhm.
Und vorher, das war deutlich vorher schon, dürfte so, ich schätze 30 Jahre vorher oder was gewesen sein, hat ja, Maria Theresia hat ja 3 Kinder verloren an Bocken oder 4. Und Van Swieten war damals Hofarzt und der hat und andere auch haben begonnen mit dieser Variolisierung. Die haben also sozusagen aus diesen Bockenblattern von Kranken des Gesunden inokuliert, hat man da gesagt, also sozusagen eingeritzt. Und Maria Theresia hat dann in Wien auch so ein Inokulationszentrum gebaut oder ins Leben gerufen. Und damit hat man mit diesem Gleiches mit Gleichem behandeln, also das waren die Ursprünge der Impfung eigentlich, hat man unglaubliche Erfolge gehabt.
Mhm.
Das heißt, das stimmt ziemlich genau. Also bei Bocken war es so, das ist natürlich immer ein bisschen abhängig von vielen Faktoren, aber die Sterblichkeit war ungefähr zwischen 15% und 30%. Also 100 Leute erkrankt, ist im schlimmsten Fall, sind 15 bis 30 Leute gestorben.
Mhm.
Und mit dieser Impfung sind nur mehr 2 bis 4% gestorben.
Mhm.
Das heißt, es war ein unglaublicher Erfolg.
Ja. Sind das diese Ritzdinger, die man dem noch kennt? Also
ganz genau.
Früher also meine Eltern haben das, glaube ich, noch gehabt.
Ja, ich habe das auch.
Ja.
Ich habe meine drei Bockennarben sozusagen.
Ja.
Und kann mich noch genau erinnern, wie wir da in der Reihe im Turnsaal gestanden sind und das eingeritzt bekommen haben. Und ich kann mich auch erinnern, wie lang diese Blattern, das waren so unglaublich dicke Krusten, wie lang die da oben waren.
Mhm.
Also das war damals und Buchen gilt ja als ausgerottet. Gott sei Dank. Und das ist sicherlich ein Verdienst dieser Impfung. Mhm, und deswegen auch Impfungen generell oder Desensibilisierungen, das sind ja Prinzipien. Es ist eigentlich ganz nahe diesem Ähnlichkeitsprinzip, mit dem die Schulmedizin sowieso arbeitet und Gott sei Dank arbeitet. Aber da haben wir ja auch wieder das Thema, wenn man jetzt zum Beispiel jemanden desensibilisieren will gegen ein Wespengift, also bei einer Wespengiftallergie zum Beispiel oder Bienengiftallergie, dann kann man das ja auch nicht machen, indem man sagt, okay, jetzt behandle ich den und spritze jetzt einfach Bienengift, weil dann fällt er mit einem allergischen Schock um.
Ja.
Sondern man verdünnt das. Und zwar sind wir dann bei diesem Beginnen der Desensibilisierung beim 100stel bis einem 1000stel der Haltungsdosis. Das bleibt man dann ein paar Jahre lang, also Haltungsdosis so einmal im Monat geben. Und die Haltungsdosis ist schon ungefähr im Mikrogrammbereich. Mm-hmm. Und von diesem Mikrogramm, also ist glaube ich 0,1 Gramm, also was verwendet wird für die Haltungsdosis, von dem gibt man ein 100stel bis ein 1000stel. Und dann fragt man sich, warum darf eigentlich die Schulmedizin ohne dass man da jetzt Zweifel bekommt, das so verdünnen? Und da gibt's ja ganz interessante Geschichte, wenn man nämlich dieses Nichts, gell, wo viele Leute sagen, da ist ja nichts drinnen. Wenn man sich das anschaut, dann kann man mal erstens einmal feststellen, ich habe mal vor damals, wo ich angefangen habe, mit einem der berühmtesten Wasserphysiker der ganzen Welt geredet, und die haben damals schon Versuche gemacht, dass Wasser aus Clustern besteht. Das heißt, jedes Wassermolekül ist wie ein Magnet, teilt sich in Clustern zusammen, und durch dieses Verschütteln, das ist entscheidend, das ist keine Verdünnung in der Homöopathie, sondern es ist eine Verschüttelung, verändern sich diese Wassercluster. Also das ist eine der Gedankenmöglichkeiten. Ja. Aber es ist generell so, weil wir zum Beispiel beim Nichts waren, wenn wir davon ausgehen, dass wir so Materie getrieben sind, gell, da sind wir auch wieder bei diesem Polaritätsprinzip, weil der Mensch oder die Materie, also wenn wir vom Menschen ausgehen, da bestehen wir zu 99,9% aus Zwischenraum. Und das ist einfach ein toller Gedanke. Das ist unglaublich.
Schöner
Gedanke. Mhm. Weil der Zwischenraum ist das, was zwischen der Atomkern, Elektronenhülle und so weiter, also sind Distanzen, die unheimlich sind. Und wir werden also durch andere Kräfte zusammengehalten, aber nicht deswegen, weil wir komplett dichte Materie sind.
Und da kann viel passieren, oder? In diesen Zwischenräumen.
Da kann ganz viel passieren. Ja. Wie das alles passiert, da sind wir natürlich Gott sei Dank unglaublich dabei, dass wir uns diesem Verstehen nähern, aber von einem wirklichen Begreifen sind wir, glaube ich,
ja, weit weg.
Weit weg.
Es ist ja irgendwie eine schöne Geschichte auch, dass man immer tiefer dringen kann eigentlich in das, was die Welt zusammenhält, ja, aber am Ende
ganz genau
stößt man dann immer trotzdem an eine große Frage, oder?
Ja, es gibt einfach die zwei Wege, entweder gehe ich ins Detail immer weiter und ich versuche immer mehr zu verbinden. Also dieses ins Detail zu gehen ist ja dieses Prinzip der Diagnose, des Dazwischenschauens, oder? Und das Prinzip der Syngnose ist des Zusammenschauens.
Ja.
Und im Prinzip muss man da auch ja beides leben. Ich kann ja auch nicht nur sagen, das eine interessiert mich nicht.
Ja.
Und das ist das, was das medizinische Leben so unfassbar spannend macht, weil ich eigentlich wirklich am Wirken der Welt teilhabe. Im Schlechten und im Guten.
Ja.
Aber einfach, man muss es neutral sehen. Es verändert sich alles.
Es werden immer wieder Umfragen veröffentlicht, laut denen Frauen der Homöopathie gegenüber viel offener sind als Männer. Wie erklärt man sich das? Oder wie erklärst du das? Kannst du das erklären?
Na, erklären kann ich es im Prinzip nicht. Ich kann das, was ich beobachte, sagen. Und das mag eine Erklärung sein. Es ist so, weil ich beschäftige mich mit Wahrnehmungen zwischen Mann und Frau. Und da gibt es definitiv Unterschiede. Also ich beschäftige mich speziell mit visueller Wahrnehmung. Und da gibt es Unterschiede. Und was aber ganz interessant ist, und das glaube ich, was da das Thema ist, Frauen sind viel mehr erfahrungsorientiert und Männer sind viel mehr wissensorientiert. Mhm. Und wenn Männer sagen, verstehe ich nicht, dann ist das Thema abgekackelt. Und Frauen sagen, okay, das habe ich aber erlebt. Und Frauen sind dem Erleben einfach näher. Das haben wir wieder beim Anfang unseres Gesprächs bei der Geburt, weil es ist unmittelbares Erleben, den, mhm. kann man, den kann man durch Wissen nicht entkommen. Ja. Das ist nicht möglich. Und Menschen, die erfahrungsorientiert sind, die erfahren natürlich auch den eigenen Körper viel mehr. Und die sind auch interessierter am eigenen Körper. Währenddessen ein Mann oder ein wissensorientierter Mensch, gibt es bei Frauen genauso und umgekehrt ebenso, haben einfach viel eine höhere Distanz zum eigenen Körper, zum eigenen Erleben. Und aus dem, glaube ich, sieht man ein bisschen diese polare Verschiebung zwischen Mann und Frau.
Ja.
Macht für mich sehr viel Sinn.
Mhm. Vor allem an indischen Universitäten werden die sogenannten Repertorien, die Nachschlagewerke bzw. Erfahrungssammlungen der Ärztinnen und Ärzte ständig erweitert und weiterentwickelt. Kann das je ein Ende haben?
Ja, da können wir perfekt anschließen an diese Diagnose. Dazwischen schauen, das heißt, je genauer ich was anschaue, auf umso kleinere Details komme ich drauf. Mhm. Das ist so, wie zuerst einmal man sagt, gibt es Atome, dann gibt es einen Atomkern, dann gibt es Elektronen, dann gibt es was auch immer, Teile, Protonen, Neutronen und so weiter. Und dann gibt es die Quarks. Und das heißt, man kann immer weiter und immer tiefer gehen. Und da ist jetzt die Frage, wie die Herangehensweise ist. Weil, ich meine, ich habe da liegt ein Repertorium, da drüben steht ein Repertorium, da drüben ist ein anderes Repertorium, nur über As-If-Symptome zum Beispiel, als ob mir ein Haar auf der Zunge liegt. Das sind also Symptome. Und da kann man natürlich danach suchen. Das heißt, ich habe meine Computerrepertorisationsprogramme, wo ich teilweise in mehreren hundert homöopathischen Büchern nach Symptomen suchen kann. Aber im Endeffekt sind diese ganz seltenen Mittel, die es auch gibt, die gibt es, das sind etwa so ganz kleine Mittel, dafür gibt es dann ganz charakteristische Symptome, die wirklich ganz, 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 ganz selten auftreten. Und wenn man zufällig dann dieses Symptom kennt und zufällig der Patient dieses Symptom schildert, dann kann man mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit das Mittel geben und es wird auch wesentlich verbessern.
Ja.
Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen heilen, weil diese kleinen Mittel sehr häufig einen sehr kleinen Umfang an Wirkung haben. Es gibt große Mittel, die einfach viel, viel, viel mehr und besser durch solche Arzneimittelprüfungen, wie man sie durchmacht, auch als Studierender, die viel, viel, viel größeren Umfang an Symptomen bieten und auch an therapeutischer Mächtigkeit, das nennt man dann Polykräste. Und da sieht man, wie das Ganze, was das mit einem macht. Das macht nicht nur ein kleines Symptom mal, was man da finden kann, wenn man weitergräbt, sondern das verändert dann komplett. Ich habe mal beim Professor Doci als Neubittelprüfung gemacht, natürlich nicht gewusst, logisch, Doppelblindversuch. Es hat Leute gegeben, die das bekommen, die gar nichts bekommen haben. Und ich bin im Grunde ein relativ umgänglicher Mensch. Und an dem Abend nach diesem, das war irgendein Abend, Freitag oder gegen das Wochenende hin, habe ich mit jedem Menschen gestritten, der mir über den Weg gelaufen ist. Also beim Abendessen, ich kann mich noch genau erinnern, ich habe mit allen einen Konflikt gehabt und habe aber nicht verstanden, warum. Von mir vollkommen, ich hab mich komplett verändert.
Ja, ja.
Und am nächsten Tag fragt man, was ist mit dir gestern gewesen? Sag ich, ich weiß jetzt auch nicht, wieso, was war jetzt da? Das heißt, es war ein fremder Zustand, der sich über mich plötzlich gestülpt hat und mich verändert hat. Und das ist eigentlich eine Arzneimittelprüfung. Arzneimittelprüfung macht man sollte man an einem Gesunden machen, damit man Symptome findet, die er normal nicht hat, weil er ja gesund ist. Und über diese Symptome entstehen dann die Arzneimittelbilder. Und wenn man die einzelnen Symptome der Arzneimittelbilder herausnimmt, dann kann man Repertorien bilden, dass man sagt, okay, Stechen im Auge oder Blitzen vor dem Auge, das gibt dann so und so viele Mittel, die das machen können, die das auch heilen können. Ich habe gerade diese Woche einen Freund gehabt, der sagt, der hat so Blitzen vor dem Auge, ist auf die Klinik gegangen und sagt, da ist alles in bester Ordnung. Da kann ich sagen, okay, jetzt lebe ich mit den Blitzen weiter. Oder in der Homöopathie kann ich sagen, okay, es gibt Mittel, die dieses Blitzen produzieren können. Und wenn die zum Gesamtbild des Patienten dazu passen, das ist schon wichtig. Ich kann nicht ein Mittel geben, das jetzt nicht einfach nur sagen, okay, da blitzt jetzt und jetzt gebe ich sozusagen ein Blitzmittel. Das geht nicht. Sondern ich muss dann schon sagen, ist das jetzt ein Mittel, das zu diesem Patienten in der Gesamtheit so weit möglich der Symptome dazu passt. Und wenn man das dann gibt, dann hat man eine sehr gute Chance, dass man das behandeln kann, obwohl man noch gar nichts finden kann. Und das ist das, was die Homöopathie so befriedigend macht.
Ja, ja.
Das heißt, ich bin nicht hilflos.
Das ist ein wunderschöner Schlusssatz für diesen Podcast. Ich glaube, wir werden uns noch öfter treffen, kann ich mir vorstellen. Lieber Andreas, vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke, ich habe zu danken. Schönen Tag, danke.
Das war Medica, der Podcast für Frauengesundheit. Redaktion Alexandra Keller. Produktion Stubenhocker. Medica wird in Zusammenarbeit mit dem Econova Verlag produziert, dem Herausgeber des Podcast-Magazins Medica, in dem du die Geschichten zu den Podcasts lesen kannst und noch viel mehr. Weil wir wissen, wer es weiß. Das Magazin findest du überall, wo es Magazine gibt. Die Podcasts überall, wo es Podcasts gibt. Schau vorbei auf econova.at/medica. Folge uns auf Instagram und schreib uns Kommentare. Schön, dass du dabei bist.